Rechtsstaatlichkeit und wenn also Datenmodell von jedem Bürger Verbindungsdaten gespeichert und wir haben immer wieder das Problem, dass die Worte eigentlich sehr wenig aussagen. Also weder Vorratsdaten, weder unter Vorratsdatenspeicherung noch unter Verbindungsdaten kann man sich so ein Normalmensch irgendwas vorstellen. Und darum will ich eigentlich kurz mal erzählen, was das ist und da hoffentlich auch ein paar Missverständnisse einräumen. Im ganzen Ding gilt, wenn ihr Fragen habt oder euch irgendwas unklar ist, unterbrecht mich einfach und stellt die Frage und dann können wir darauf eingehen. Was heißt es also für mich, dass da Verbindungsdaten gespeichert werden? Zum einen, wenn ich telefoniere, heißt es, dass gespeichert wird, wer wen anruft, also wen ich gerade anrufe, wer ich bin, wer der Mensch ist, den ich anrufe, wann ich den Menschen anrufe und wie lange ich mit ihm telefoniere. Und wenn ich ein Handy verwende, was ich eigentlich sehr oft tue, werden auch sogenannte Zellinformationen gespeichert. Ist jedem von euch klar, was unter dem Begriff Zelle verstanden ist bei den Handynetzwerken? Ja, es geht darum, dass das Handynetzwerk besteht aus mehreren Masten und mehreren Sendern. Und die voll berühmten Handymasten. Und jedes dieser Handymasten hat mehrere Antennen. Und jede dieser Antennen deckt ein ganz, ganz bestimmtes Gebiet ab. Und dieses kleine Gebiet, das die Antenne abdeckt, ist die sogenannte Zelle. Und jetzt weiß der Provider von jeder dieser Zellen anhand einer eindeutigen Kennung, wo diese Zelle genau ist. Das heißt, mit der Zellinformation, die da mitgespeichert wird, und es muss gleichzeitig auch die Liste der Zellen und die geografische Gegebenheit gespeichert werden, kann man genau nachvollziehen, wo der Mensch war zu dem Zeitpunkt, als er telefoniert hat. Und das über 6 Monate lang. Das gleiche wird gespeichert, wenn ich eine SMS schreibe. Da wird auch gespeichert, wem ich eine SMS schreibe, wann das war und, weil es ja sowieso mit dem Handy ist, wo das war. Wenn ich E-Mail schreibe, wird mal gespeichert, wem ich eine E-Mail schreibe und wer mir E-Mail schreibt, von welchem Rechner aus ich das mache. Und wenn ich mich bei meinem E-Mail-Server anmelde, wird gespeichert, wie lange ich beim E-Mail-Server eingeloggt bin, wann ich mich eingeloggt habe, wann ich mich ausgeloggt habe. Und was auch gespeichert wird, ist halt, von wo ich da komme. Beim Internetzugang wird mal nur gespeichert, welche IP-Adresse ich verwende, wie lange ich die verwende und von welchem Anschluss aus ich die verwende. Also wenn ich Internet vom Handy mache, ist das auch der Standort, an dem ich dort bin. Wenn ich Internet von zu Hause mache, kommt halt meine Telefonnummer und meine Adresse mit. Was nicht gespeichert wird und was immer wieder immer wieder auftaucht in der Diskussion, sind eigentlich Inhaltsdaten und dazu gehört auch, welche Webseiten ich besuche. Also das wird nicht gespeichert. Man kann aber durch Webseitenlogs und E-Mail und dann IP-Adressen zurückverfolgen, wer eigentlich das war. Das heißt, das Ganze gibt eigentlich ein sehr schönes Bild darüber, wie kommuniziert wird von diesen Menschen. Und wenn man das 6 Monate speichert, dann kann man schon einiges erfahren. Und das Interessante ist, warum macht man das eigentlich überhaupt? Und wenn man sich anschaut, wie das den Regierungen verkauft wird, dann ist das schon sehr eindeutig. Das ist aus einem Verkaufsprospekt der Firma Element, die auf Wikileaks publiziert worden ist. Und wenn ihr da euch anschaut, das ist ein kleiner Absatz über Data Retention, also über Vorratsdatenspeicherung, und die verkaufen Systeme dazu und bieten Lösungen an. Und dann steht da ganz schön da unten: The primary objective in data retention is traffic analysis and mass surveillance. Also Datenanalyse von Verbindungsdaten und Massenüberwachung. Und dann warum? By analyzing the retained data, governments can identify an individual's location, also man kann rausfinden, wo sich jemand befindet, their associates and members of a group, also die Bekannten und Mitglieder von Gruppen. Und von was für Gruppen? Und die führen da an, such as political opponents. Also es geht da gar nicht um das, was da immer erzählt wird in diesem Prospekt, sondern es geht mal um politische Gegner. Das sind im schlimmsten Fall die Mitglieder einer Oppositionspartei und gar nicht irgendwelche größeren politischen Gegner. Das Ganze wird uns aber von unseren lieben Politikern und der Europäischen Kommission, und dass die nicht ganz so heilig ist, der ausschauende Kommissarin, die dazu zuständig ist, das Cecilia Malmström, die das im Moment überhaupt das Thema, Uns wird das Ganze verkauft als notwendig, um Terrorismus und schwere Verbrechen zu bekämpfen. Und aus dem Zweck gab es dann nach dem 11. September 2001 gab es einige Initiativen der Europäischen Kommission. Und eines davon war auf Betreiben mehrerer Länder die Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie. Und die wurde dann 2006, also vor gut 6 Jahren, im Europäischen Parlament entschieden. Eigentlich 2005, am 14. Dezember 2005 wurde die entschieden. Und musste evaluiert werden. Und die Evaluation war 2011 schon überfällig. Im April 2011 wurde dann der Evaluationsbericht veröffentlicht und gleichzeitig mit der Veröffentlichung von diesem Evaluationsbericht wurde auch eine Überarbeitung der Richtlinie angekündigt. Das Ganze darum, weil eigentlich der Evaluationsbericht gezeigt hat, dass diese Umsetzung der Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie sehr divers ist. Also jedes Land hat da das Ganze ein bisschen anders umgesetzt. Von Speicherdauer über, ob die Provider, die jetzt da größere Festplatten brauchen, also die ganzen Daten speichern müssen, dafür bezahlt werden, bis hin zu, in welchen Fällen darauf zugegriffen werden kann. Und gerade im letzten Punkt ist eigentlich sehr interessant, es gibt sehr wenig gute Statistiken, dass das wirklich ein notwendiges Mittel ist. Und bei einem so tiefen Eingriff in die Grundrechte ist es eigentlich notwendig, dass das Mittel zum einen notwendig ist und zum anderen verhältnismäßig. Und wenn es weder notwendig noch verhältnismäßig ist, das Mittel, dann ist das eigentlich ein grundrechtswidriger Eingriff in die Privatsphäre der Menschen. Jetzt zeigt diese Evaluierung zeigt eigentlich nichts dergleichen. Es gibt ein paar Daten von ein paar Mitgliedsländern über genau die Zahlen, die dazugegriffen werden, und die sind zum Teil sehr erschreckend. Zum Beispiel in Polen wurde 2009 allein 1 Million Mal nach Vorratsdatenspeichersätzen gefragt. Man muss sich vorstellen, dass Polen 40 Millionen Bürger hat. Wenn man sich so überlegt, und die hatten auch eine Speicherdauer, die sehr lang war, ich glaube von 3 Jahren, wenn man sich überlegt, wenn man so anruft in einem Jahr, da kann man schon ein paar Personen zusammen, also ich schätze, bei mir werden es ungefähr 50 sein. Das heißt, wir haben fast einmal die ganze Bevölkerung inkludiert. In Polen wurde die Vorratsdatenspeicherung auch für etwas benutzt, das eindeutig eigentlich grundrechtswidrig ist und eigentlich ein Gesetzesverstoß, nämlich zur Austauschung von Informanten, von investigativ arbeitenden Journalisten, die halt sehr unangenehm war und da wollte man wissen, wer hat das dem erzählt. Und dann hat man die Vorratsdatenspeicherung hergenommen, um danach zu fragen. Aber zurück zur Richtlinie und zur Überarbeitung, die ist jetzt im Gange. Einige Gerichte haben hier die Vorratsdatenspeicherung auch schon als verfassungswidrig erklärt, so zum Beispiel Deutschland und Tschechien und auch Rumänien, soviel ich weiß. Vor 2 Wochen ist dann ein interner Bericht der Europäischen Kommission aufgetaucht über die Evaluierung dieser oder über die Überarbeitung der Vorratsdatenspeicherrichtlinie. Und da war eigentlich ganz klar, ist aus diesem Bericht herausgekommen, dass die Kritik der Zivilgesellschaft und der Verfassungsgerichte mal nicht ernst genommen wird. Es steht da drinnen, dass die haben da Kritik angemeldet, aber im gleichen Absatz steht dann auch drinnen, wir müssen es denen halt einfach nur besser erklären, dass das halt notwendig ist. Oder nicht, dass es notwendig ist, sondern dass es nützlich ist, steht sogar drin. Also sie sprechen gar nicht von Notwendigkeit, sondern von Nützlichkeit. Und was aber sehr wohl drinnen ist, ist der Wunsch der Ermittlungsbehörden, die gespeicherten Daten noch auszuweiten. Und zwar steht da eindeutig drinnen, dass E-Mails zu wenig sind und dass man das bitte auf Instant Messaging und Chat ausdehnen soll. Und unter dem Fall zum Beispiel auch eine gute alte Skype-Konversation. Also da ist eindeutig so, dass die merken, dass wenn wir da halt überwachen und vermehrt speichern, dann weichen die Leute vielleicht auf was anderes aus. Die Leute verwenden andere Kommunikationskanäle und die wollen wir auch dabei haben in dieser Vorratsdatenspeicherung. Und noch dabei steht, dass gern bei Up- und Downloads gespeichert werden soll, wer das ist und wo denn da ab- oder gedownloadet wird. Wie sie sich das vorstellen, die Ermittlungsbehörden, ist nicht klar. Weil im Endeffekt, wenn ich mit meinem Browser im Web herumbrowse, dann mache ich ja nichts anderes, als Dinge rauf und runter zu laden. je nach Definition. Und das wird dann eigentlich eine umfassende Überwachung des Internetverkehrs bedeuten. Wie sehr das dann umgesetzt wird, das ist nicht klar. Es ist auf jeden Fall mal sehr interessant, wie eigentlich die Kommission mit Kritik umgeht, dieser Richtlinie. Dass sie einen sehr starken Willen haben, an dieser Richtlinie festzuhalten. Fast gleich alt wie die Richtlinie ist der österreichische Arbeitskreis zur Vorratsdatenspeicherung, kurz AKVORRAT. Der wurde nämlich gegründet, als diese Richtlinie im Entstehen war und beschäftigt sich seitdem kritisch mit der Richtlinie und setzt sich eigentlich seitdem gegen die Richtlinie ein, weil wir einfach überzeugt sind, dass dieser Eingriff in die Kommunikation nicht gerechtfertigt ist. Der AKVORRAT setzte sich ursprünglich zusammen aus einigen NGOs, die im digitalen Bürgerrechtsbereich unterwegs sind, wie zum Beispiel der Verein für Internetbenutzer Österreichs oder die Quintessenz, die da sehr bekannt sind. Dann war dabei oder ist dabei noch immer das Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte, die das Ganze von der juristischen Seite her betrachten. Und dann war am Anfang noch die Wirtschaftskammer dabei, die vor allem, weil wirtschaftliche Interessen der Provider dahinter standen. Das Interessante dabei ist, dass das Boltzmann-Institut für Menschenrechte dann 2010 gefragt wurde, ob sie nicht die Regierungsvorlage für die Vorratsdatenspeicherung schreiben wollen, und die haben das auch getan unter dem Vorbehalt, dass sie weiterhin dagegen aktiv sein dürfen und dass sie diese Richtlinie untersuchen dürfen wissenschaftlich, um zu sehen, ob eine Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung überhaupt grundrechtskonform möglich wäre. Und die Dissertation, die daraus entstanden ist, die ist gerade in den letzten Zügen, mit der Schlussfolgerung, dass es nicht möglich ist, die Vorratsdatenspeicherung überhaupt grundrechtskonform umzusetzen. Kurz bevor die Regierungsvorlage zur Vorratsdatenspeicherung dann im April 2011 in dem Nationalrat beschlossen worden ist, hat der AKVORRAT wieder ein bisschen mehr Aktivität gezeigt, einfach weil sehr viele neue Aktivisten, unter anderem ich, dazugekommen sind, die sich für dieses Thema interessieren und die eigentlich frustriert waren, dass da sehr wenig passiert und dass sehr wenig Information über die Vorratsdatenspeicherung überhaupt an die Menschen kommt. Und wir haben dann versucht, ein bisschen Kampagne zu machen, und unter anderem eine kleine SMS-Kampagne auf einer Ausschusssitzung gemacht, wo die Leute dann halt SMS bekommen haben, die jeweiligen Fraktionen. Das hat dann doch zu einigem Unmut bei den Mitarbeitern geführt. Aber im Wesentlichen ist es uns nicht gelungen, eigentlich diese Kampagne in die Größe zu tragen, in die Breite zu tragen und mehr Leute zu informieren darüber, was da überhaupt passiert. Und das liegt daran, dass wir einfach alle Leute waren, denen zwar das Thema wichtig war, die aber sowas noch nie gemacht haben und auch keine große Ahnung hatten, wie gehe ich jetzt damit Öffentlichkeit um, wie mache ich das mit der Presse und wie bringe ich jetzt da meine Nachricht an den Mann. Es war dann so, dass das im April 2011 die Vorratsdatenspeicherung beschlossen wurde. Und darauf hat der AKVORRAT sich darauf konzentriert, eine Verfassungsbeschwerde zusammenzubringen. Es gibt in Österreich drei Wege, eine Verfassungsbeschwerde zu machen. Das erste ist die Drittelbeschwerde, wo sich ein Drittel der Nationalratsabgeordneten beim Verfassungsgerichtshof meldet und sagt, da glauben wir, dass da was falsch ist mit dem Gesetz, dass das gegen die Verfassung besteht. Das war der erste Versuch, den wir gemacht haben. Wir haben mit sämtlichen Oppositionsparteien geredet. Und kurz bevor da eigentlich eine Einigung war, ist die FPÖ abgesprungen. Die wollten nämlich den zweiten Weg versuchen. Der zweite Weg, eine Verfassungsbeschwerde einzubringen, ist, wenn das ein Bundesland tut. Die wollten das halt über Kärnten spielen und hatten sich da ausgerechnet, dass da ein höheres politisches Potenzial ist. Das war im, glaube ich, Ende August. Bis jetzt haben wir noch nichts von dieser Verfassungsbeschwerde aus Kärnten gehört. Der dritte Weg, eine Verfassungsbeschwerde einzuführen, ist, das als Individualbeschwerde zu machen. Das heißt, das kann jeder Bürger und da sind eigentlich keinerlei Risiken für den Bürger dran gebunden. Bis auf das, dass er die Prozesskosten tragen muss, bis das der Verfassungsgerichtshof sich entschieden hat. Das heißt, man wird dann nicht rausgeschmissen, wenn der Staat dann doch entscheidet, das ist doch verfassungskonform oder so. Also man hat relativ wenig zu befürchten. Das Problem dabei ist, das kann man erst machen, wenn man davon betroffen ist. Das heißt, bis April 2012 sind wir nicht davon betroffen, das heißt, wir können uns auch nicht beim Verfassungsgerichtshof beschweren. Darüber beschweren können wir uns schon, aber nicht beim Verfassungsgerichtshof. Und wir haben uns dann Ende Sommer mal getroffen und haben uns überlegt, was tun wir denn bis dahin? Wir würden gern wenn wir die Verfassungsbeschwerde machen, die Verfassungsbeschwerde auf breite Basis stellen und da viel Unterstützung reinbringen. Und irgendwoher muss die Finanzierung ja auch kommen und da braucht man ein bisschen Mithilfe. Und im Oktober hat dann das Parlament verkündet, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, online Unterschriften für Bürgerinitiativen zu sammeln. Und weil wir ja alle sehr online affin sind, haben wir uns gedacht, das mit dem Papier, das schaut so schwer aus und so noch so viel Arbeit, aber das online, das schafft man sicher. Das probieren wir mal aus. Und haben die Bürgerinitiative gestartet. Na quasi die Bürgerinneninitiative. Und das heißt, wir haben uns einmal Mitte Oktober getroffen. Ich habe ein bisschen einen Text ausgearbeitet und Unterschriftenbögen mal gesammelt. Es ist nämlich noch immer so, dass wenn man diese Online-Zeichnungsmöglichkeit will, muss man noch immer die 500 Unterschriften auf Papier bringen, die man sowieso braucht für eine Bürgerinneninitiative, um die überhaupt einreichen zu können. Und wir haben uns dann zusammengesetzt an einem Montag und haben gesagt, okay, das machen wir, haben dann den Text noch fertig bearbeitet, feingeschliffen und dann am Ende von diesem Tag die Unterschriftenlisten auf eine kleine Website gemacht, wo das erklärt wird und Mails ausgeschickt an sämtliche Leute, die wir gekannt haben und wo wir gewusst haben, die interessieren sich dafür. Wir hatten uns zum Erreichen der 500 Unterschriften 1,5 Monate Zeit gelassen, also wir haben gedacht, wir machen das Anfang Dezember, gehen wir dann zum Parlament und reichen es ein. Und wir hatten die ersten 500 Unterschriften innerhalb der ersten Woche. Das hat uns sehr überrascht, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass da so viele Leute wirklich Unterschriften sammeln. Und das Interessante dabei ist, dass die Leute, die regelmäßig bei diesen Treffen sind, nur eigentlich einen Bruchteil der Unterschriften gesammelt haben. Die meisten Unterschriften wurden einfach von Menschen gesammelt, denen das wichtig war, von denen wir keine Ahnung haben, wie die davon gehört haben oder wer die sind und wie die mit uns in Verbindung stehen, die dann gegangen sind und Unterschriften gesammelt haben in dem Bekanntenkreis und uns die zugeschickt haben. Das heißt, wir haben da jeden Tag Briefe bekommen mit 50 bis 100 Unterschriften und gegen Ende ist das sogar noch mehr geworden, als die Deadline näher gekommen ist und wir haben dann am 14. Dezember am 6. Jahrestag der EU-Richtlinie haben wir die Petition dann dem Parlament übergeben und haben wir zu dem Grund des Transparentes, das da hinten hängt, gemacht, haben uns dann mal das Parlament gestellt damit und ein Foto gemacht und dann haben wir noch einige Fotos von drinnen und haben diese Initiative übergeben und ungefähr eine Woche später war das dann online zu unterschreiben und da gab es dann schon die Plattform zeichnen.mit.at. Das ist schon beim Papierzeichnen entstanden und dann nachher für die Online-Zeichnung eigentlich hergerichtet worden. Und nachdem das online war, haben wir die Seite geändert, dass man da direkt draufklicken kann und das Link halt zum Parlament und da könnt ihr unterschreiben. Und haben dann mal ausgeschickt, ja, jetzt kann man da online unterschreiben. Und das hat uns dann doch sehr überrascht, was passiert ist. Das ist eine Statistik, die anfängt am zweiten Tag, nicht am ersten Tag der Einreichung. Aber es sind in den ersten 48 Stunden sind über 10.000 Unterschriften zusammengekommen online. Und das war was, das uns sehr überrascht hat. Wir haben keine Ahnung, wie sich das verbreitet hat. Es hat sich unglaublich schnell verbreitet. Es sind unglaublich schnell Unterschriften dazugekommen. Und seitdem geht es eigentlich dahin. Und wir sind heute in der Früh bei 35.000 Unterschriften angefangen, oder was gestern? Also ich glaube, vor kurzem bei 35.000 Unterschriften insgesamt angekommen. Da sind auch die 4.000 auch vom Papier mitgezählt. Und das geht jetzt weiter und bis Mitte März, nämlich bis zur Sitzung des Petitionsausschusses, kann man noch mitgezeichnet werden und ich hoffe, es werden doch noch einiges mehr Unterschriften. Wie es dann weitergeht, liegt vor allem im Petitionsausschuss. Der Petitionsausschuss hat dann irgendwie ein paar Möglichkeiten. Zum einen kann er drüber reden und dann das Ding in die Schublade verschwinden lassen, besser gesagt im Archiv. Das passiert sehr oft.
Ja. Ist der öffentlich, der Ausschuss?
Der Petitionsausschuss ist nicht öffentlich. Wie die meisten Ausschüsse eigentlich ist, das ist etwas ganz Interessantes, dass sehr viel Arbeit im Parlament nicht im Plenum passiert, sondern in den Ausschüssen. Und die ganzen Ausschüsse sind eigentlich zum großen Teil nicht öffentlich. Es gibt teilweise von den Ausschüssen gibt es Expertenhearings, die sind dann öffentlich. Da kann man auch hingehen und sich das anschauen. Aber danach, wenn die Politiker drüber reden, ist das alles nicht öffentlich. Und das ist auch ein riesen Eklat gewesen. Also bei der Sitzung des Innenausschusses, in dem die Vorratsdatenspeicherung beschlossen wurde, hat der Albert Steinhauser zusammen mit ein paar Leuten beschlossen, die streamen jetzt diesen Ausschuss ins Internet, weil sie das Gefühl haben, da ist viel zu wenig Information dazu passiert und die Leute müssten ja eigentlich wissen, was da besprochen wird und wie das entschlossen wird. Das war ein Riesentheater, warum, wie das jetzt geht, dass diese Ausschusssitzung auf einmal öffentlich ist, obwohl sie nicht öffentlich sein sollte, und da ist von Nötigung geredet worden und so weiter. Also das war jetzt ganz schief. Was aber dazu geführt hat, dass deutlich mehr Leute auf einmal da aktiv geworden sind. Also das hat einige Leute aktiviert, dann gegen die Vorratsdatenspeicherung aktiv zu sein. Und da hat man auch zum ersten Mal wirklich gesehen, dass es im Sinne des Innenministeriums und des Justizministeriums war, damals bespielt von der Frau Fechter und der Brandi und Ortner, dass die durchaus die Vorratsdatenspeicherung wollen und gut finden. Weil bis dorthin war immer die Argumentation der österreichischen Regierung, wir müssen ja, weil die EU zwingt uns dazu und sonst müssen wir Strafe zahlen. Und wenn ihr genau geschaut habt, die Bürgerinneninitiative richtet sich ja nicht gegen das österreichische Gesetz, sondern richtet sich ja dafür, dass sich die österreichische Regierung gegen die EU-Richtlinie einsetzt, im Zuge der Überarbeitung. Und da geht es genau darum, diese Argumentation auch auszuhebeln. Weil wenn jetzt der Nationalrat sich entscheidet, er beauftragt die Regierung nicht damit, sich gegen die EU-Richtlinie einzusetzen, dann ist es ja ganz klar, dass der Nationalrat und zumindest die Regierungsparteien diese Richtlinie so wollen. Und das war das erste Mal, dass man da klar im Gesicht hatte und gesehen hat, okay, die sind eigentlich für die Vorratsdatenspeicherung da und die bringen eigentlich sehr schlechte, aber doch Argumente dafür. Gehen wir zurück zum Petitionsausschuss. Der Petitionsausschuss hat mehrere Möglichkeiten, und das erste ist Kübeln, das zweite ist, sie weisen es an Ausschüsse weiter. In unserem Fall wäre das der Europaausschuss, weil wir wollen, dass die österreichische Regierung beauftragt wird in Europa, und der Justizausschuss, weil einer der Punkte, die wir auch wollen, ist die Evaluierung sämtlicher Gesetze, die mit die als Antiterrormaßnahmen argumentiert werden. Und da wollen wir, dass genau geschaut wird, sind diese Gesetze notwendig und verhältnismäßig, und wenn sie es nicht sind, dann müssen die geändert oder abgeschafft werden, weil sonst bringt es so ein Gesetz eigentlich nicht. Das Weitere, das noch passieren wird 2012, ist, wie schon angekündigt, die Verfassungsbeschwerde. Und wir können das ab 1. April tun und wir hoffen, dass wir eigentlich sehr viel Unterstützung bekommen.
Reicht das eine Person ein oder mehrere,
die Verfassungsbeschwerde? Die Verfassungsbeschwerde wird reicht, wenn es eine Person einreicht. Wir hätten gern, dass es mehrere sind. Das hat noch niemand ausprobiert in Österreich, das müssen wir ausprobieren, wie das geht. Das ist ein kleiner juristischer Hack, zum Schauen, geht das überhaupt, dass da mehrere Personen dann sagen, ich unterstütze den bei seiner Verfassungsbeschwerde, oder ich erreiche dieselbe Verfassungsbeschwerde ein, wenn das dann getrennte Prozesse, wird das ein Prozess, wie das geht. Das sind alles Fragen, um die sich gerade im Moment das Boltzmann-Institut kümmert, die das auch dann legal durchführen werden, die ganze Geschichte. Und auch, wie kann man das unterstützen? Reicht eine einfache Unterschrift? Braucht man eine beglaubigte Unterschrift? Braucht man überhaupt eine Unterschrift? Das sind alles Dinge, die wir nicht wissen. Also wir wissen, dass das in Deutschland eigentlich ein ganz interessanter Prozess war. In Deutschland gab es ja diese Verfassungsbeschwerde schon, und die wurde dort von, so viel ich weiß, 30.000 Menschen getragen. Also wenn wir da ein Zehntel davon schaffen, weil wir ungefähr ein Zehntel der Bevölkerung haben, wäre das eigentlich ein sehr tolles Ding. Und wir hätten das ausprobiert, das in Österreich noch nie gegangen, noch nie gemacht worden ist, nämlich eine Verfassungsbeschwerdesgruppe zu führen. Zum Schluss ein Disclaimer. Ich werde im Moment bezahlt vom Verein für Internetbenutzer Österreichs. Das ist ein Verein, der sich halt netzpolitische Interessensvertretung macht. Wenn ihr wollt, dass weiter solche Dinge passieren, entweder Mitglied werden oder spenden, dann habe ich länger was zu tun, zumindest mal bezahlterweise, aber ich tue das ja auch, weil es eigentlich eine Leidenschaft von mir ist. Und zum Schluss noch die Adressen, wie man den AK-Vorrat bzw. die Initiative erreicht. Wenn ihr ein Mail schreibt, an info@akervorrat.at schreibt, ich lese das mit und ich bin meistens der Mensch, der das antwortet. Und damit danke ich euch, und wenn Fragen sind, ich bin da, ich bin auch länger noch da, das ist gleich die erste Frage.